Wir haben manchmal den Eindruck, dass erst ganz, ganz, ganz viel vorfallen muss, bevor das Jugendamt sagt, okay, wir gehen da, gucken da mal genauer drauf oder so.
Ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen so arg belastet sind durch verschiedene Strukturen, die gerade im sozialen Bereich in unserer Gesellschaft herrschen, immer mehr in den Rückzug gehen und irgendwie gucken, wie kommen sie denn heile hier durch? Und das, finde ich, ist so ein Kipppunkt, wo es wirklich ungut wird.
Jetzt nehmen wir das Problem Kind und stecken es einfach ins Heim, dann ist die Sache doch gegessen. Das löst das Problem ja nicht und das löst ja auf Dauer. Das kann ja keine Gesellschaft aushalten.
Ich sitze auch schon so ein bisschen hier, um deutlich zu sagen, Mensch, Pflegeeltern, das ist, Pflegefamilie ist schon was Besonderes, auch gesellschaftlich. So, also das auch mal von der Seite zu sagen, wenn wir keine Pflegeeltern hätten, dann sähe die Jugendhilfe ziemlich schlecht aus. Dann wären wir am Arsch.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Herren, liebe Damen und alles dazwischen, sagt Jan Böhmermann, glaube ich, immer. An meiner Seite heute, wie gewohnt, Boris Langerbein, herzlich willkommen.
Hallo Daniel.
Schön. So, und wir sind heute nicht alleine. Wir haben es zum Start der Staffel 2.
Echt? Wie? Ja?
Ja, haben wir
angekündigt. Weißt du das denn schon, dass wir nicht alleine sind?
Sollte ich noch nicht verraten?
Weiß ich nicht.
Ach komm, wir lassen die Katze direkt noch. Die Leute fragen ja auch schon. So. Wir sind nämlich powerful geladen, gestartet in Staffel 2 und haben groß angekündigt, es gibt mehr Gäste. Dann hatten wir 2 und dann war wieder viel nur wir, ne? Von daher, Leute, euer Rufen wird erhört. Und damit wir ein bisschen aufholen, haben wir heute nicht nur einen Gast dabei, sondern 2.
Wahnsinn.
Ja. So, Boris. Möchtest du was dazu sagen oder sollen die beiden einfach sagen, hallo?
Du weißt doch, wie das geht. Immer direkt reinlassen. Gut. Und vorstellen.
Also reinlassen. Sie sind schon drin, das können wir schon mal offenlegen. Wir haben 2 Damen hier sitzen, mit einer bestimmten beruflichen Profession, die, das vielleicht vorweg, so ein bisschen, du sagst ja immer von diesen 3 Seiten, von denen man Nachhaltigkeit betrachten muss.
Oh, danke.
Ne? Ja, und was Boris ja häufig fehlte, war der soziale Teil.
Mhm.
Und der wird heute aber sowas von abgedeckt. Nämlich von... Wer ist denn da?
Nina Hille.
Ja, und Jutta Diemers.
Schön, hallo, dass ihr da seid.
Ja, ja, danke.
Ja, und ich hab so im Vorgespräch, hört sich professionell an, wenn man vom Vorgespräch spricht, habe ich gedacht, Boris hätte die beiden rangekarrt, aber war gar nicht so, ne? Nina, nee. Du hast einfach gesagt,
genau, so war's,
wir wollen
gar
kommen.
Nicht. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt und den Boris einfach angequatscht und gefragt, oder eigentlich gesagt, dass wir gerne mal kommen würden und uns vorstellen wollen mit dem, was wir so tun und machen. Und ich fand das eine gute Idee, dass wir mit unserem Thema bei euch mal gehört werden.
Mhm. Genau. Ja. Aber heißt das dann auch, du kennst unseren Podcast?
Ja, natürlich kenne ich den. Also,
wer denn nicht?
Ja,
das
wäre
ich eigentlich.
Jetzt die Frage. Genau.
Ja, cool. Und und warum bist du nicht alleine? Hattest du doch ein bisschen Angst auch vor unserer geballten Power auch, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde natürlich zusätzlich wertvoll, wenn die Menschen da draußen nicht nur vielleicht meine Sicht der Dinge hören und mitbekommen, was mich so beschäftigt und bewegt auf und mit der Arbeit, sondern auch von meiner Kollegin Jutta.
Ja, schön, dass du mit dabei bist.
Ja. Ich quatsche auch gern mit Nina. Das machen wir oft im Büro.
Ja, da können wir beide noch oben gehen.
Genau,
da kommt eine meistens halbe Stunde wieder.
Ja, da müsst ihr aufpassen. Aber da kommt meistens was Gutes bei raus. Deswegen finde ich gut, ja, dass wir zu zweit hier sind.
Wir hätten auch einen Tipp für euch, wenn euch das Quatschen auf der Arbeit zu wenig ist. Oder ihr generell, egal ob auf Arbeit oder auch privat, das war ja der Grund, warum wir auch diesen Podcast überhaupt machen. Das heißt, ihr könntet auch einen Podcast machen. Und dann habt ihr noch mehr Grund zum Quatschen. Ja. Könnt ihr das vielleicht sogar in der Arbeitszeit machen? Hey,
das, win-win. Das könnten wir mal ausbauen, das überlegen wir nochmal.
Das können wir mal gucken, wie es hier heute so wird. Ne?
Genau.
Ja. Ja, okay, apropos Arbeit.
Ja.
Was geht's? Macht ihr denn so? Warum seid ihr überhaupt hier?
Ja, soll ich starten? Okay. Ja, also wir arbeiten beide beim Verein für Kinder- und Jugendhilfe in Arnsberg und wir sind als Beraterin tätig für westfälische Pflegefamilien. Erstmal ein komisches, großes Wort, aber das werden wir sicher gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen. Also hauptsächlich beraten wir Pflegefamilien.
Mhm. Die schon Pflegefamilien sind oder die es auch werden wollen, wird da alles mit abgedeckt? Oder? Mhm.
Ja, beides machen wir. Ne? Mhm. Also in den Familien leben Kinder, mhm, und wir begleiten die und bereiten aber auch vor. Ne? Also wir suchen auch Pflegeeltern, die sich das vorstellen können, sowas zu machen, mhm, und suchen dann auch entsprechend, welche Kinder könnten zu diesen Menschen passen. Das sind beide Bereiche, die wir machen.
Mhm. Mhm. Und Pflegefamilie ist nicht das gleiche wie adoptieren oder doch? Oder wie kann man das irgendwie abtrennen? Vielleicht erklärt ihr das mal so für Leute, die, also es gibt ja bestimmt auch viele, die gar nichts damit zu tun haben. Ich habe ein bisschen damit zu tun über meinen Beruf eben, dass man da auch mit Pflegefamilien manchmal dann die Elterngespräche führt, so als Lehrer, ne? Aber das weiß ja bestimmt auch nicht jeder. Vielleicht erklärt ihr das mal kurz.
Ja, also mit Adoption hat es so ziemlich nicht gar nichts zu tun, aber in der Regel ist das nicht das Ziel. Also Pflegefamilie bedeutet wirklich, dass Menschen sich bei uns melden, die Kinder in Pflege, in Anführungsstrichen, nehmen, die natürlich Eltern im Hintergrund haben, bei denen die Kinder nicht leben können, aber wo es sehr wünschenswert und auch einer unserer Ziele ist, wenn es möglich ist, dass die Kinder weiterhin Kontakt zu ihren Eltern haben oder auch zu anderen wichtigen Menschen aus ihrer Familie wie Geschwister, Großeltern, und das auch ein großer Baustein in unserer Arbeit ist, das mit zu begleiten und auch mit den Kindern und den Eltern weiter zu bewegen, wieder Kontakte stattfinden können. Ja, genau.
Boris, du bist so still.
Ja, ich wollte noch kurz einwerfen, bevor wir jetzt noch tiefer abtauchen in das Thema. Mhm. Würde mich natürlich erstmal brennend interessieren, wie kommt ihr dazu, das zu tun, was ihr da tut?
Mhm.
Also, wie ist denn so ein Weg oder wo kommt ihr her ursprünglich so in eurer beruflichen Phase und dann zu so einem Thema?
Mhm. Okay. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren Sozialarbeit studiert und bin ganz anders eingestiegen. Ich war vorher im Bildungsbereich und habe mit Jugendlichen gearbeitet, und das ist jetzt bestimmt schon roundabout 15 Jahre her. Und da hat mir immer der Aspekt gefehlt, dass ich dachte, Mensch, ich arbeite mit diesen jungen Menschen, die haben aber Bedarfe, die sie so mitbringen. Wo ich das sehr hilfreich gefunden hätte, wenn da das gesamte Familiensystem mit drin wäre. Und so bin ich auf die Idee gekommen, nochmal eine Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin zu machen. Und über diesen Weg bin ich dann eigentlich zu meiner jetzigen Tätigkeit gekommen, weil das auch eine Voraussetzung ist, dass man eine systemische Beraterausbildung hat und da natürlich gefordert ist, dass man mit dem gesamten Familiensystem arbeitet, also von dem Pflegekind, aber auch von dem Pflegefamiliensystem. Und das war, was mich gereizt hat, wirklich zu gucken, wie kriegt man alle unter einem Boot und wer kann sich wie gut ergänzen. Ja, das ist
vielleicht
so mein
Ursprung. In ein Boot.
Ja.
Aber das ist lustig, unter einem Boot. Nee, sehr cool. Und das heißt, jetzt auf der Position bist oder in dem Job, in dem du jetzt bist, bist du seit wann?
Ja, fast 15 Jahre.
Mhm. Okay. Mhm.
Genau.
Okay. Und du?
Wie lange bist du schon dabei? Ja. Mhm. Okay, ja, ich auch. Ich bin auch 15 Jahre dabei. Ja, und ich fühle mich da einfach wohl in dieser Arbeit. Ich habe vorher ganz verschiedene andere Sachen gemacht, Psychiatrie. Ich habe auch in der Schule gearbeitet als Sozialarbeiterin, in der Erziehungsberatungsstelle. Und ich finde jetzt in dem, was wir tun, eigentlich vieles wieder. So, was ich vorher gemacht habe, was ich verbinden kann. Ich fahre auch gern Auto und wir fahren ja immer zu den Familien. Und das finde ich auch ganz schön.
Das wusste ich noch gar nicht.
Das war schön. Kann ich verbinden. Okay. Ist jetzt nicht das Wesentliche, aber ich bin eigentlich gern in Bewegung. Es ist anders als in der Erziehungsberatungsstelle, wo man dann auf seinem Stuhl sitzt und die Leute kommen. Und wir gehen ja zu den Leuten. Mhm. Und wir kriegen viel mehr Leben mit, dadurch, dass wir in den Familien sind. Und mit den Kindern Kontakt haben. Und dann die ganzen anderen, Schule und Therapeuten und alles drumherum, Jugendamt. Wir haben ja zig zig Netzwerke. Mhm. Und das macht es auch spannend. Das macht es manchmal auch stressig, aber es macht es auch interessant, weil jedes System ist anders. Jeder Tag ist anders. Also was, ich weiß nie, was morgens was so wieder kommt. Ne? Also Langeweile habe ich bisher selten erlebt auf meiner Arbeit oder während meiner Arbeit. Mhm. Und jede Familie tickt anders. Und da gibt es andere Themen. Gut, die Kinder sind ja auch unterschiedlich alt. Wir haben kleine Kinder, wir haben Jugendliche. Das läuft dann ganz anders bei Jugendlichen wieder. Da sind andere Sachen. Und das ist hochspannend.
Mhm. So. Jetzt haben wir uns ja, weil wir ja Profis sind, natürlich gut vorbereitet.
Ja. Wow.
Intensivst vorbereitet. nein, ich habe mir wirklich dann auch mal das, was ihr uns auch zukommen habt lassen, ne, mal angeschaut und mich da mal in diese Videos versucht reinzulegen und das ein bisschen zu verstehen. Also das war für mich so, auf einer Seite denkt man ja, okay, da ist viel Formalismus wahrscheinlich auch mit dabei und rechtliche Thematik. Mhm. Auf der anderen Seite viel Emotionales. Wahrscheinlich auch irgendwie da drin und aber letztendlich auch natürlich das Arbeiten mit Menschen. Was macht dann euren Alltag aus? Alles von diesen drei Dingen? Noch mehr? Oder wird das irgendwie aufgeteilt in so einer Arbeit?
Nee, ich würde schon sagen, dass alles präsent ist. Also ich muss schon sagen, ne, das, was Jutta jetzt auch mit den ganzen Netzwerken gesagt hat, dass es viel um strukturelle Arbeit auch geht, also wirklich um Vernetzung, Absprachen, auch bestimmte Rahmen, rechtliche Dinge im Hintergrund im Kopf zu haben und das wieder in die Themen reinzugeben. Also wenn ja zum Beispiel Besuchskontakte geplant sind, müssen wir natürlich wissen, was ist da vorher eventuell auch gerichtlich festgelegt oder wie ist die Hilfe im Rahmen der Jugendhilfe auch abgestimmt mit dem Jugendamt. Von daher, das sind schon Dinge, die laufen im Background, auch wenn sie jetzt in der konkreten Arbeit nicht immer im Austausch mit den Familien oder den Institutionen so präsent sind. Ne? Mhm. Aber das findet auf jeden Fall statt. Ich für meinen Teil würde sagen, dass das Emotionale eher in der Familie selber liegt und ich versuche, nicht mich davon abzukoppeln, aber ich glaube, ich bin hilfreicher, wenn das nicht so stark mein Part ist, sondern ich eher gucke, was kann hilfreich sein, welche Strukturen kann ich unterstützen, dass die im Alltag auch weiterkommen. Ja, genau. Mm.
Ich habe das bewusst jetzt am Anfang gefragt, weil eigentlich müsstet ihr gleich erstmal erklären, wie das überhaupt so funktioniert und abläuft. Mm. Aber ich fand das so, wenn man sich da so reindenkt, also wie geht man genau damit um? Immer mit dieser rechtlichen, formellen Seite, die es ja ohne Zweifel haben muss, ne, so wie du es gerade erklärt hast, aber auch mit der emotionalen Seite. Also ich weiß gar nicht, ob das, ich könnte, ehrlich gesagt, aber das finde ich schon echt eine Herausforderung und toll, dass es Menschen gibt, die damit so umgehen können, wie du es jetzt schon beschrieben hast. Ja.
Ja, wir stehen so mit der Familie oder manche sagen, wir sind auch irgendwie ein bisschen Teil der Familie. Und das ist genau die Kunst, so als Beraterin zu gucken, wo stehe ich da. Ne? Also ich verstehe mich eben auch als ein bisschen als Servicekraft für die Familie. Also wir nehmen denen ja auch so behördliche Sachen ab und Anträge und so weiter, damit die damit auch nicht so viel beschäftigt sind und sich aufs Kind konzentrieren können. Mhm. Und dieses Emotionale ist dann auch, manchmal geht einem ja auch was nahe, ne? Und manchmal muss man aufpassen, oder ich muss aufpassen, bin ich sehr verwickelt jetzt gerade, bin ich noch hilfreich? Mhm. Ne? So, also so eine Menschlichkeit zu leben mit den Familien, aber auch zu gucken, ja, wo gehe ich zu tief rein, ne? So, und wo bin ich dann nicht mehr hilfreich? Und dafür haben wir ja auch Hilfen. Wir haben im Hintergrund, werden wir ja auch viel gecoacht und wir haben ein super System durch diese westfälischen Pflegefamilien, dass wir Supervision machen können, also Fachleute an der Hand haben, die uns wieder unterstützen, ne? Also das ist richtig gut entwickelt, finde ich.
Das ist eine richtig professionelle Struktur dann auch dahinter.
Ne? Ja, ganz genau.
Genau.
Das hört sich voll gut an. Das ist so ein bisschen das, was ich mir für uns jetzt ich bin in der Grundschule Lehrer, wir haben da ja nicht tagtäglich mit sowas zu tun, aber eben schon auch ab und zu, ne? Dann zerrüttete Familienverhältnisse, teilweise auch irgendwelche sexuellen Übergriffe, die passiert sind. Und dann bin ich als Lehrer die erste Person, der sich das Kind dann öffnet und so weiter. Und da sind wir von Schulseite nicht so gut aufgestellt. Ne? Also ich habe Zivildienst gemacht in einem integrativen Kindergarten und habe da so zum ersten Mal gemerkt, okay, cool, ich kann das irgendwie trennen. Ich nehme jetzt nicht das ganze Päckchen mit nach Hause. Und ich glaube, da muss man irgendwie ein Typ für sein. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann, keine Ahnung. Vielleicht auch durch Coachings ein Stück weit, aber ich glaube, es ist stark Typfrage. Von daher kriege ich das jetzt auch im Schulleben auch hin. Aber denke auch, das ist ja nicht gegeben, dass das jeder irgendwie hinbekommt. Ne? Und dann ist man eben bei uns selber derjenige, der dann sich auf den Weg machen muss und sich dann Hilfe holen muss. Da gibt es eben nicht so Strukturen. Aber freut mich total, dass das bei euch so ist. Ist ja super wichtig.
Ja, vielleicht ist das auch mal hervorzuheben, dass das System westfälische Pflegefamilien schon auch nochmal besonders strukturiert ist. Es gibt ja auch klassische Pflegefamilien, die über das Jugendamt begleitet werden. Und da heben wir uns in der Form einfach ab, dass das System über das Landesjugendamt vor, ich weiß nicht, roundabout 30, 35 Jahren ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich war es wirklich ein System, was Jugendliche auffangen sollte, die nochmal irgendwie in Familie andocken können, aber nochmal eine Stütze dann durch diese Beratung bekommen. Das hat sich verändert, weil einfach unheimlich viele Kinder in anderen Familien groß werden müssen und mittlerweile wirklich vom Säugling bis zum Jugendlichen vermittelt wird. Und das Konzept ist wirklich so gebaut, dass wir viel Zeit haben. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass wir viel Zeit haben und fachlich gut ausgebildet sein müssen. Also es gibt hohe Standards, es gibt ein dickes QM-Handbuch nochmal zu den Strukturen, die wir alle einhalten müssen und nach denen wir uns auch richten müssen, was auch gut und wichtig ist, um die Qualität da auch anbieten zu können, auch krisenunabhängig. Also das heißt, wir sind ungefähr alle 4 Wochen in den Familien. Bei manchen weitet sich das irgendwann mit den Jahren auch aus, wenn der Bedarf nicht so hoch ist, aber ich sag mal, mindestens alle 8 Wochen sehen wir die Systeme dann auch. Ja.
Mhm. Und wie groß seid ihr? Wie viele Menschen arbeiten da bei euch? Wie muss man sich das vorstellen?
Im Team sind wir 9 Leute, also aber Vollzeit, Teilzeit, ne? So, und wir haben, wie viele Familien haben wir? So 60?
Ja, gut, 60, 65.
Familien. Wobei manchmal in Familien auch 2 Kinder leben, ne?
So. Ja.
Ja. Aber das ist vom Schlüssel, also von der Betreuung wirklich super, dass wir Zeit haben, weil ich finde, das ist nochmal ganz wichtig. In den Familien ist ja oft auch viel los. Da sind Kinder, die unruhig sind, die Wutanfälle haben, die alles Mögliche mitbringen. Und da finde ich wichtig, dass wir als Berater ja relativ entspannt da reingehen, ne? Und nicht selber noch eine Unruhe reinbringen, sondern eher sagen, okay, was ist gerade los und wie können wir das hier machen? Ne? So. Und das finde ich einfach total wichtig, dass diese Basics da sind, ne? Für die Arbeit.
Ja. Wollt ihr uns denn vielleicht mal mitnehmen in euren Alltag? Also vielleicht einmal, wie dieses Konzept westfälische Pflegefamilien funktioniert oder aufgebaut ist und wie dann konkret so euer Alltag aussieht.
Ja, gerne. Ja, ich würde einfach mal so einen Abriss machen, damit vielleicht die es hören, auch so eine Idee davon bekommen und sich da auch mal mit auseinandersetzen können, ob die auch Lust haben, sich mit dem Thema Pflegefamilie zu beschäftigen. Also das ist natürlich auch immer schön, Menschen anzuregen, überhaupt sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, also das Konzept ist so aufgebaut, dass wir auch Werbung, Akquise machen. Wir schauen, dass wir einigermaßen öffentlich sind und bekannt sind. Wir sind im Umkreis von, also Arnsberg, circa 100 Kilometer tätig. Das heißt, wir versuchen auch einfach dann über die Arnsberger Grenzen hinaus bekannt zu sein. Man kann sich einfach informell bei uns melden. Wir erzählen ein bisschen davon, wie diese Strukturen funktionieren und lernen die, wir sagen Bewerberfamilien dazu, also das sind alle möglichen von Familien, laden wir dazu ein, erstmal grob zu informieren. So, und das ist unverbindlich und wenn die Bewerber sagen, ja, sie können sich gut vorstellen, in so einen Prozess einzusteigen, dann ist es so, dass wir in die 2-1 Vorbereitung gehen, nenne ich es jetzt mal. Also bedeutet, es gibt Träger, die bereiten zum Beispiel in Gruppen vor, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir vereinbaren dann Termine zu verschiedenen Themen, die wir mit den Bewerbern besprechen und immer wieder gucken, was ist für die auch wichtig, also wie Thema Bindung oder Traumata oder auch Arbeit mit den Eltern, also dem Herkunftssystem, auch das ganze Jugendhilfesystem mal zu erfassen, welche Netzwerke gehören dazu, wie auch Vormund. Und das wird in diesem gesamten Prozess, der, ja, ich sag mal, circa ein halbes Jahr dauert, je nachdem, wie oft man sich trifft, miteinander besprochen wird. Und nach diesem halben Jahr setzt man sich dann nochmal zusammen und guckt miteinander, könnte das stimmig sein? So wollen die Familien das weiterhin? Und wir gucken aber auch für uns, können wir uns das vorstellen? Weil es gibt auch Systeme, wo wir das Gefühl haben, das können wir denen gar nicht zumuten, aus der Sorge, das könnte das Familiensystem auch sprengen. Also die Herausforderungen, die da ja auch so mit sich ziehen. Und ja, wenn wir aber zueinander finden, dann ist es so, dass wir von unterschiedlichsten Jugendämtern angesprochen werden, die Kinder vermitteln müssen, und wir dann im Bewerberpool gucken, welche Familien haben wir, wer könnte eine gute Passung haben, wer könnte gut zueinander passen. Und wir dann in einen Anbahnungsprozess gehen. Also bedeutet, beide Seiten lernen sich vorsichtig kennen. Das begleiten wir eng und gucken, ja, menschelt das zwischen denen. Das ist ja auch so was ganz Besonderes. Also natürlich gibt es da auch wieder in der Theorie einige Punkte. Ergänz mich bitte, Jutta, wenn du das noch anders denkst, aber worauf man achten kann. Aber letztlich finde ich, geht es da wirklich auch um Dinge, kann ich den anderen riechen? Wie schaut der andere? Also so Dinge, die man vielleicht auch manchmal nur spüren kann. Und das versuchen wir dann in den ersten Kontakten gut zu begleiten, ob das ein positives Match sein könnte. Und dann quasi, wenn die zueinander finden, fängt eigentlich erst unsere klassische Beratungsarbeit an. Genau, vielleicht erstmal so viel dazu.
Und so Familien, die sich für so etwas entscheiden, ist das dann, kommt es häufig vor, dass die sich dann auch für mehrere Pflegekinder entscheiden? Also eine Bekannte von mir, weiß ich, die hat das jahrelang gemacht und die hatte immer gleich mehrere Pflegekinder auch.
Also es ist bei uns eher nicht häufig, genau. Nein. So, es gibt Familien, die sich das auch zutrauen, und wir begleiten das dann auch sehr eng, und wir gucken schon auch ziemlich drauf, ist das wirklich gut, ne? Weil bei uns gibt es eigentlich den Standard, dass es eigentlich nur zwei Pflegekinder sein sollen, so mit dem Hintergrund, dass diese Kinder ja auch viel mitbringen und viel erlebt haben und
besondere Bedürfnisse haben,
starke Bedürfnisse haben. Und da muss man gut gucken, oder müssen wir gut gucken, passt das, geht das? Ne? Und wird man den Kindern noch gerecht?
Jetzt, wo du gerade von den Kindern sprichst, woher kommen die in der Regel? Also wie kommt es dazu, dass Kinder zu Pflegekindern werden? Oder ich glaube, das können sich vielleicht auch gar nicht viele vorstellen, was da eigentlich passiert. Also wirklich, in der Realität. Ne?
Ja, woher kommen die Kinder? Ja, die kommen aus Verhältnis aus Familien, wo es nicht gut ist für die Kinder. Ne? So, da gibt es so große Begriffe: Vernachlässigung, Verwahrlosung, Gewalt in Familien. Das sind so die Themen, mit denen wir konfrontiert werden oder die Kinder erleben. Was das immer für diese Kinder bedeutet, können wir, glaube ich, manchmal gar nicht erahnen, was das heißt im Konkreten, welche Erfahrungen Kinder da machen. Das geht ja von keine Nahrung kriegen, nicht gesehen werden, Gewalt erleben, also Prügel oder Verwahrlosung heißt, dass einige oder viel oder einige Kinder wirklich auch Ängste erlebt haben, dass sie verhungern. Also auch Erfahrungen machen, die man fast gar nicht, wo man sich fast gar nicht reinversetzen kann. So.
Ne? Genau. Ja. Oder wo Eltern ja dann auch abwesend sind oder dann Kinder alleine lassen und dadurch auch schon so Hungersituationen entstehen oder ne, also auch schon im Säuglingsalter und ja, also da ist der Blumenstrauß, sage ich mal, leider sehr groß, ne? Was da so an Erfahrungen und Erlebnissen mitwirken. Da spricht man ja klassisch vom Kindeswohl. Das sind ja dann die Entscheidungsfaktoren für das Jugendamt, dass das körperliche, seelische, emotionale Wohl des Kindes gefährdet ist und das letztendlich die Gründe sind, ja, wenn es nicht mehr abzuwenden ist. Also wenn die Eltern, warum auch immer, ihr Kind so nicht begleiten können, dass es wohl ja gewährleistet ist. Ja.
Wir haben es ein paar Mal erlebt bei unterschiedlichen Kindern, unterschiedlichen Familien, also jetzt im Rahmen der Schule, dass, und das ist mittlerweile so ein Warnsignal, wenn wir Kinder erleben, die überhaupt nicht ihrem Alter entsprechend schon viel erwachsener tun, zumindest, ne? Wenn die schon so ganz erwachsen sprechen und so ganz vernünftig, und dann eben häufig, ja, wo kommt das her? Die müssen halt schon von vornherein irgendwie oder von Kindestagen an für ihre kleinen Geschwister mitsorgen, weil Mama eben da mit der Depression da auf dem Sofa liegt den ganzen Tag und nichts leisten kann oder so, ne? Und die sind dann aber auch häufig, also das hört man natürlich von denen dann nicht oder wir nicht, weil die natürlich dann auch so ein bisschen gebrieft sind und das vielleicht auch irgendwie kaschieren wollen, aber das ist irgendwie so ein Punkt, den merken wir dann oder haben wir häufiger schon gemerkt, man ist so, als wenn man mit einem Erwachsenen spricht. Mhm. Und das ist ja, kann ja nicht gesund sein und das passt irgendwie nicht. Und dann ist das für uns irgendwie so ein Warnsignal, dass da zu Hause.
Das heißt dann, nochmal, um das zu verstehen, dieser entscheidende Schritt und die Bewertung, nenne ich es jetzt mal, liegt aber beim Jugendamt.
Ja.
Weil ich meine, wenn ich das jetzt höre, dass jetzt jemand von außen etwas mitkriegt, wo vielleicht ja noch gar kein Jugendamt eingeschaltet ist oder wie auch immer. Es muss ja irgendwie dann jemand geben, der sagt, das Kindeswohl ist wirklich gefährdet und da wird so ein Prozess eingeleitet. Ne?
Genau. Ja, und das ist ja auch ganz unterschiedlich, wer darauf aufmerksam macht, ob das Institutionen sind wie Schule, Kindergarten, Nachbarn oder auch die Eltern selber. Also wir haben auch Eltern, mit denen wir arbeiten, die von sich aus gemerkt haben, das überfordert mich, ich schaffe das nicht, und den Weg zum Jugendamt suchen und sagen, ich möchte da Unterstützung. Und ja, das ist der Prozess, der wirklich vorher läuft, bevor wir quasi eingeschaltet oder mit hinzugenommen werden. Dann ist schon klar, dass diese Kinder nicht bei ihren Eltern leben können. Ja.
Mhm. Genau. Gibt es denn da nochmal, also das wird dann schon entschieden. Also das heißt, da gibt es nicht erst nochmal mit euch ein Gespräch, sondern da gibt es einen Vorprozess, der zu dieser Entscheidung führt, und dann Pflegefamilie könnte eine Lösung sein.
Genau. Ja. Das ist schon entschieden und das Jugendamt kontaktiert uns quasi erst, wenn klar ist, auch meist über ein Gericht schon entschieden ist, dass das Kind nicht bei den Eltern groß werden kann. In der Regel sind die Kinder, also eigentlich nein, die sind nie noch bei den Eltern, wenn wir sie kennenlernen. Also dann sind sie schon in einer Bereitschaftspflegefamilie oder sie sind in einer Heimunterbringung. Das bedeutet, eine Vermittlung findet auch nicht von den leiblichen Eltern zu der Pflegefamilie statt.
Okay, verstanden.
Und wir haben manchmal den Eindruck, dass erst ganz, ganz, ganz viel vorfallen muss, bevor das Jugendamt sagt, okay, wir gehen da, gucken da mal genauer drauf oder so. Habt ihr den Eindruck auch? Und wenn ja, kommt das, also wir denken immer irgendwie, keine Ahnung, ist das Jugendamt auch total unterbesetzt und kriegen die es einfach nicht hin, weil die zu wenig Leute haben? Oder, also wir können es manchmal nicht nachvollziehen, obwohl da klare Indizien sind, dass dann doch lange erst wenig passiert.
Ja, also jein, ich würde das gar nicht so sehr sehen. Ich glaube, dass im Hintergrund manchmal viel mehr läuft, als man vielleicht auch mitbekommt.
Ja, das
also,
stimmt. Wir haben natürlich, wir dürfen auch dann nichts erfahren und so. Das stimmt. Ja.
Genau, also ich glaube, dass, also wenn ich überlege, dass wir Kinder begleiten, da sind Kinder dabei, die haben vorher schon 5 Jahre flexible Erziehungshilfen in der leiblichen Familie erfahren. Also das heißt, das Jugendamt schöpft ja erstmal alle Maßnahmen aus oder muss auch alle Maßnahmen ausschöpfen, die anders möglich sind. Und das sind, glaube ich, Dinge, die eigentlich im schlechtesten Fall dann nicht auch bei Institutionen wie Schule oder Kindergarten ankommen. Und das wäre natürlich schön, wenn man die mit ins Boot nimmt direkt. Aber natürlich kann es auch sein, dass eine Hilfe nicht installiert ist und Eltern irgendwie sehr für sich sind und sowas sehr spät auffällt oder dann nicht agiert wird. Das gibt es natürlich auch, aber ich glaube, dass, wie gesagt, die andere Situation ebenso vorherrscht. Ja.
Ja, die Frage auch, wie das Angebot vorher ist. Ne? Also wenn ich mir als Eltern Hilfe hole, ist ja auch dann, weil das ist jetzt nicht euer Thema in dem Sinne, aber es ist ja die Frage halt eben, wenn ich so aufgeklärt bin und aufgeschlossen und irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, auch das selber verstehe in dem Moment, dass ich das mich überfordert, mir dann auch Hilfe zu holen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ja an gewissen Stellen das gar nicht erst passiert, sondern dass das vielleicht auch gar nicht wahrgenommen wird und oder die in so einer schlechten Verfassung sind, also die Eltern, dass auch Hilfe sich erst gar nicht geholt werden kann oder will oder wie auch immer.
Ja, das sind oft ja auch Menschen, die selber eine Geschichte gehabt haben, die nicht gut gelaufen ist. Ja. Sei es Heimaufenthalte oder ja, einfach auch ihre Erfahrungen gemacht haben und einfach dann nicht so kompetent sein können, ne? Und sich nicht so einfühlen können in sich und auch nicht in die Kinder. Mhm. Und das ist ja eben auch, was wir mitkriegen von Kollegen. Wir haben ja noch eine andere Abteilung, die dann in die Familien gehen und mit den Eltern arbeiten, wenn die Kinder da noch leben.
Mhm. Okay.
Ne? Und ja, schon auch da sehr engagiert arbeiten. Aber oft dann auch sagen, ja, sie kriegen es nicht gepackt. Sie kriegen es nicht ins Handeln. Ne? Mm. Sie können es nicht umsetzen. Das ist nicht mal vielleicht bewusst gesetzt, sondern eher von dem, dass sie einfach eingeschränkt sind, von dem, was sie können. Ne? Mm. Und das ist das Dramatische.
Bevor wir jetzt mal in diese Pflegefamilie einsteigen, wie es dann da weitergeht und abläuft und wie man dann auch so ein Match findet, was mich noch interessieren würde, aus Perspektive der Kinder. Wie läuft denn der Prozess dann ab? Ich meine, da gibt es da wirklich wie so eine Zwischenphase, so einen Übergang, dass sie halt, wie du sagst, vorher schon woanders waren, werden die begleitet. Und das ist ja, also ne, wie du es eben schon sagst, man kann sich da manchmal gar nicht ranversetzen, aber das ist ja auch irgendwie, also irgendwie muss das ja aufgefangen werden, das Kind, in dem, was es ja erlebt hat, ne?
Ja, also für das Kind ist das schon unfassbar. Also das ist ja eigentlich die erste Krise, das erste traumatische Erlebnis, wenn das Kind aus der Familie raus muss. So. Und also das Kind wird in einer Heimunterbringung, also in einer Wohngruppe untergebracht oder in einer Bereitschaftspflege. Und dort gibt es natürlich auch entsprechend Fachkräfte, die das Kind begleiten und beraten. Aber es ist natürlich so, dass es ganz lange eine Hängepartie ist. Also für das Kind ist ja in der Regel ganz lange nicht klar, wo geht es eigentlich hin und was passiert. Also weil oft ganz lange aufwendige Verfahren erstmal stattfinden müssen bei Gericht, bis klar ist, ja, kann das Kind auch zurück zu den Eltern, sind sie erziehungsfähig, da laufen Gutachten, die ja, einfach ewig dauern und so verweilen Kinder oft Jahre in so Zwischenwelten, wo sie eigentlich keine Orientierung haben oder wenig Orientierung. Im besten Falle gibt es die früh, aber wir erleben oft, dass Kinder 2 bis 3 Jahre in einer Bereitschaftspflegefamilie leben. Und wenn man sich vorstellt, ein Kind ist vielleicht 1 Jahr, wenn es aus der Familie rauskommt, ist da mittlerweile fast 4, wenn wir es kennenlernen, dann hat es fast sein ganzes Leben natürlich in dieser Bereitschaftspflegefamilie verbracht und ist dort beheimatet. Und dann ist es eigentlich ja wieder ein ja schon ein krasses Szenario zu sagen, gut, jetzt wechselt das Ganze wieder und es kommt in eine Dauerpflegefamilie.
Ja, stimmt, das ist natürlich nochmal viel krasser, als wenn du, was weiß ich, von 25 bis 28 irgendwo mal woanders bist und weißt, das ist jetzt eine Phase und so. Als Kind begreifst du es ja gar nicht und dann, wie du sagst, das ist eigentlich dein Zuhause. Und aber wahrscheinlich kriegen die ja dann trotzdem immer irgendwie mit, das ist hier noch nicht ganz gesettelt und so. Und eigentlich ist ja das, was die wahrscheinlich am meisten brauchen, Sicherheit. Und das dann über Jahre nicht zu haben, ist schon echt.
Das ist oft nicht gegeben. Und natürlich sind die Menschen, die Kinder dann begleiten, auch fachlich begleitet und auch ausgebildet und versuchen, das Kind im Alltag natürlich auch darauf vorzubereiten, dass das nicht die Endstation ist. Aber natürlich ist das emotionale Bedürfnis des Kindes ein anderes, ne? Wie du sagst. Mhm. Sicherheit. Ich will mich verorten, ich will Familie leben so. Mhm. Und das widerspricht dann dieser Situation einfach. Ja.
Genau. Und dann ist diese Odyssee irgendwann geschafft.
Mhm.
Und das Kennenlernen mit der Pflegefamilie hat funktioniert. Jetzt wäre meine erste Frage erstmal, was sind das so für Menschen, Pflegefamilien? Also wer entscheidet sich dafür? Ist das völlig, sind das ganz unterschiedliche Menschen oder haben die eigentlich allen, keine Ahnung, eine soziale Ader muss man ja haben, aber weiß nicht, gibt es da ein Beuteschema?
Ja.
Jetzt lachen wir, weil ich finde es fast auch schon irgendwie, ne, verrückt ist es ja nicht, ne? Aber es sind schon besondere Menschen. Ich weiß gar nicht, ob wir die so kategorisieren können. Also,
nee, ich glaube nicht, weil die auch so bunt sind. Also wir haben so viele unterschiedliche Familien, die ja ganz unterschiedliche eigene Ideen auch von Familie haben und wie sie sie leben, dass man das schlecht jetzt in einer Kategorie beschreiben könnte.
Okay, man sieht sie ihn also nicht an.
Nein.
Ich gehe durch die Fußgängerzone und denke,
ich überlege noch mal, aber ich glaube nicht, nein.
Okay. Das wäre schön, dann könnten wir sie gleich ansprechen.
Ja, genau.
Also, und sind denn da viele dabei, die eigene Kinder auch schon haben und dann Pflegekind eben noch draufsetzen, oder?
Ja, in der Regel schon. Mhm. Ich weiß jetzt nicht die Anteile. Wir haben aber auch Pflegeeltern, die kinderlos sind, die also keine Kinder bekommen können. Mhm. Das ist dann nochmal was ganz Spezielles, was wir auch in der Vorbereitung nochmal in den Blick nehmen, weil das andere Themen macht, ne? Also gerade dieses, dass man sich dann vielleicht ein Kind wünscht, das ja besonders toll ist oder so. Also diese Dinge müssen wir dann besprechen, dass das bei einem Pflegekind dann nicht so ist. Aber die gibt es auch. Und da haben wir auch, ich begleite zum Beispiel eine Familie, die schon seit, ich glaube seit jetzt, nee, länger, 14 Jahren Kinder betreut und wo das auch gut geht. Mhm. Aber da müssen diese Eltern, müssen einfach auch nochmal sich diesem Thema, damit beschäftigen. Ne? So,
Jetzt hattet eben gesagt, das dauert so ein halbes Jahr, so dieses, dass ich zu einer Pflegefamilie werde, sage ich mal, das Kennenlernen halt. Und dann kommt ja noch der Kennenlernprozess mit dem Kind. Das dauert dann wie lange ungefähr, bis es dann?
Auch sehr unterschiedlich. Also man kann es gar nicht so richtig festlegen, weil die Kinder ja sehr unterschiedlich alt sind. Das heißt, oder auch sehr unterschiedlich Vorerfahrungen haben mit Trennung oder sehr unterschiedlich lang in der Bereitschaftspflege oder in der Wohngruppe sind. Das versuchen wir dann im Gespräch mit dem Jugendamt vorher schon so ein bisschen, so ein paar Parameter aufzustellen und zu gucken, was ist denn jetzt wichtig fürs Kind? Also welches Tempo gehen wir? Und man kann schon sagen, also so eine Anbahnung, wie wir es nennen, kann 3 Monate dauern, kann aber auch ein halbes Jahr dauern. Irgendwann wird es natürlich auch zur Tortur fürs Kind. Also wichtig ist, dass es die Zeit bekommt, die es braucht, aber auch irgendwann den Absprung schafft. Und wir eher darauf achten, dass wichtige Bezugspersonen, wenn das möglich ist, auch aus der Bereitschaftspflege bleiben können. Dass man dann nochmal mit denen auch so Rückblicke macht und nicht einfach Menschen verschwinden und dann ist der Cut. Sondern aber das kann man schon so grob sagen, wenn ich mich jetzt auf so eine Zeit festlegen würde.
Nee, ist ja nur, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Das heißt, für so ein Kind ist es so irgendwie 3 bis 6 Monate. Mhm. Und für eine Pflegefamilie, wenn ich jetzt neu starte, ist schon mal so ein Jahr, bis es dann quasi dazu kommt, dass auch wirklich jemand bei mir ist dann.
Oft auch viel länger. Also wir haben zwar viele Anfragen von Kindern, eigentlich fast täglich von Jugendämtern, aber die Passung muss gut sein. Also es ist wirklich so, dass wir ja wirklich gucken, welches Kind passt auch in dieses Familiensystem. Also das sind dann ja schon Parameter wie alt ist das Kind? So passt das in das Familiensystem? Oder welche Bedarfe bringt das Kind mit? Können die Pflegeeltern das gut beantworten? Oder haben sie das bestimmte Dinge vorher auch bewusst ausgeschlossen, was sie sich nicht zutrauen? Und von daher kann das auch mal sein, dass das viel länger dauert, dass Pflegefamilien auch warten und manchmal auch irritiert sind und sagen, Mensch, wir wissen, Pflegeeltern werden gebraucht und die melden sich gar nicht. Und dann liegt es aber darin, dass wir schon gucken.
Wie ist denn so der Prozess? Ist das dann so mit Checklisten oder habt ihr das alles intuitiv?
Ich habe gerade schon gedacht, das ist ja total anspruchsvoll, spannend auch, wenn man das in dem Rahmen sagen kann, aber ja schon, aber anspruchsvoll, weil man ja eben, weil das so unterschiedlich alles läuft, ja nicht eine Schablone anlegen kann und dann hier, da ist überall links angekreuzt, dann passt das ja, sondern man muss ja wirklich immer individuell gucken.
Ja, krass. Genau.
Also aber umso besser, dass ihr dann auch wirklich selber sagt, wir haben Zeit.
Die braucht man dann auch. Also wir haben einen guten Kollegen, der ist auch sehr strukturaffin. Also der hat sowas wie so eine Schablone mal angelegt.
Heißt der Tobi?
Nein.
Okay. Ich verbinde immer Excel-Leute mit Tobi.
Echt? Nee. Ja, da versuchen wir schon so ein Parameter wirklich auch abzuarbeiten und zu sagen, ne, passt das? Aber letztendlich nicht als festgeschrieben, sondern eher, okay, ist das jetzt nochmal eine Diskussionsgrundlage für ein Thema oder, ja, genau, als Hilfestellung.
Wir setzen uns da auch viel im Team auseinander, ne? Wow, da wird manchmal ganz schön gerungen,
ja.
Wenn dann geguckt wird, Mensch, die Menschen, passt das zu dem Kind? Und dann diskutieren wir auch manchmal ganz schön heiß.
Genau.
So, ja.
Ja, gut zu wissen.
Ja, ja, also das ist nicht, also wenn wir da was rausfinden und sagen, ja, da haben wir ein gutes Gefühl, dann war dahinter auch richtig Auseinandersetzung. Ne? Weil uns ja wichtig ist, dass die Kinder da auch bleiben in der Familie. Ne?
Genau.
Und nicht nach einem halben Jahr alle sagen, um Gottes Willen, das war ja schrecklich alles. Deswegen legen wir da auch viel Leidenschaft rein, vorher gut zu gucken, geht das. Ne? Mhm. Und das ist Bauchgefühl, das sind aber auch Parameter, das sind bestimmte Fähigkeiten, die Pflegeeltern noch haben müssen, dann Empathie oder sich reinversetzen können in ein Kind, auch mal ein Kind verstehen mit der Geschichte, das ist eine große Herausforderung, das ein Stück zu lernen. Ne? Mhm. Und da gucken wir dann, welche eignen sich da am besten, ne? Was bringen die mit?
Ja. Ich finde das total cool, dass du jetzt, glaube ich, schon zweimal, Nina, Passung gesagt hast.
Ja.
Ich habe das Wort, glaube ich, zum ersten Mal bewusst erst vor ein paar Monaten gehört. Völlig anderer, also Podcast gehört, geht um Fußball.
Ja. Super.
So, und da ist ein ehemaliger Bundesligaspieler, Chris Kramer. Und der sprach immer davon. Und von dem halte ich, finde, der hat eine hohe Intelligenz so und aber auch einfach Fußballintelligenz. Das ist, wie gesagt, völlig anderes Thema und ja nur eine Nebensache. Aber der fing damit an und sagte, das wäre so unterschätzt, das Thema Passung auch. Ne? Dann wundert man sich, warum funktioniert der eine Spieler bei dem Verein überhaupt nicht und beim nächsten total.
Genau, ist ja auch vergleichbar.
Genau, und deswegen finde ich das so, ja, jetzt kommt das schon wieder. Und ich war damals schon so irgendwie, puff, ja, wow, genau. Und jetzt höre ich das hier wieder zum zweiten Mal halt erst.
Ja, sehr cool. Das ist auch so. Ja. Mhm. Da kann ich dir zustimmen.
Ich überlege gerade, ist denn eure Intention, warum ihr überhaupt gerade hier seid, die, dass ihr Werbung so dafür machen wollt, dass sich Leute dann auch mal melden und weil ihr sagt, okay, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Leute, die sich vorstellen können, Pflegefamilie zu werden? Oder geht es darum, wir brauchen mehr Kollegen, um das alles zu schaffen? Oder ist es alles? Oder habt ihr einfach mal Bock, Boris privat kennenzulernen?
Jetzt antworte du mal. Ja,
ich kann nur sagen, meine Intention wäre, ehrlich glücklich, weil ich finde das total spannend, das einfach näher kennenzulernen. Und ich glaube, dass das System, wie das funktioniert, wie du es gerade auch erklärt hast, das hat doch, wo lernt man das denn? Wo hört man das denn? Da muss ich mich ja schon explizit damit beschäftigen.
Ja.
Wie soll ich denn sonst irgendwie in der Breite ein Verständnis dafür kriegen, dass das ja auch nichts aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich auch ein Prozess und was Handfestes ist, was da passiert. Mhm. Ne? Und ein ausgeklügeltes System dahinter steckt. Das finde ich halt total wichtig. Aber beantworte gerne die Frage von Nadel.
Ja. Also ich sitze hier auch ein bisschen, klar, wegen Werbung natürlich auch. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet.
Und Gruppenzwang, klar.
Ja klar, ne? Muss alles sein, bitte sofort anrufen. Nein, aber ich sitze auch schon so ein bisschen hier, um deutlich oder zu sagen, Mensch, Pflegeeltern, Pflegefamilie ist schon was Besonderes, auch gesellschaftlich. So, also das auch mal von der Seite zu sagen, wenn wir keine Pflegeeltern hätten, dann sähe die Jugendhilfe ziemlich schlecht aus. Dann wären wir am Arsch, sage ich mal. So, weil die decken so viel ab an wie viele Kinder wir jetzt allein in den Familien haben, ne? So. Und was die sich engagieren und 24 Stunden tun, das kann man mit Geld auch gar nicht, finde ich, aufrechnen. Weil oft ist ja dieses Klischee außen, was wir öfters hören, ist, ja, Pflegeeltern machen das nur wegen dem Geld und die sammeln da die Kinder und so. Es gibt vielleicht Leute, die das tun, aber meine Erfahrung sagt mir, das funktioniert überhaupt nicht. Sondern es sind einfach hoch engagierte Menschen, die, wenn ihr jetzt das Thema Nachhaltigkeit habt, finde ich, passt das total da rein, weil die decken so viel ab, dadurch, dass sie ein fremdes Kind aufnehmen, das muss man mal erstmal sich vorstellen, ne? So, was man nicht kennt, nimmt man rein in den intimsten Bereich, den man hat, nämlich seine Familie, möglicherweise noch mit eigenen Kindern, die ja auch schutzbedürftig sind, wo man dann gucken muss, passt das überhaupt? Und diesen Schritt zu machen, das hat mit sehr viel Mut zu tun, finde ich, und mit sehr viel Zivilcourage. So. Und das finde ich ist leider unterbelichtet in der Gesellschaft. Mhm. Ne? Auch bei Jugendämtern finde ich, da werden Pflegeeltern oft, ja, die machen das mal eben, kein Problem. Aber es wird nie gesagt, was das eigentlich für eine Leistung ist. Ne? So, das auch 24 Stunden zu tun. Also ich kenne es selber von mir. Ich habe Jugendliche mal auch zu Hause betreut mit meinem Mann über 24 Stunden. Es ist ein völliger Unterschied zu dem, ob man da jetzt als Beraterin was macht oder ob man diese Menschen in sein Privatleben lässt. Ne? Mhm. Und das ist eine ganz andere Leistung, die da gebracht wird. Und also ich ziehe einfach auch den Hut vor diesen Menschen, die das tun. Und das ist was gesellschaftlich einfach total wertvoll ist. Und das ist so mein Plädoyer, das auch mal zu betonen. Ne? Mhm. So.
Ja. Ja, vielleicht noch so. Oder wollt ihr was dazu sagen? Jetzt
habe ich
kritisch gleich mal rein. Ja, also bei mir war es auch erst so, dass ich dachte, ach cool, Podcast, das Medium haben wir jetzt noch gar nicht bedient und ihr macht einen coolen. Dann habe ich dich angequatscht und dann sind wir ja auch darüber in den Austausch gekommen. Und im Nachhinein oder so während ich mir so überlegt habe, was wäre eigentlich auch gut, hier heute so mitzuteilen, habe ich auch gemerkt, dass mir wirklich ein Anliegen ist, dass jeder das mal für sich mitnehmen kann, auch wo steht er in der Gesellschaft und was denkt er, hat Gesellschaft auch für einen Auftrag, wenn wir darüber sprechen, dass wir Kinder begleiten, die nicht frei entschieden haben, dass sie da jetzt stehen, wo sie stehen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, der mich in der Arbeit immer wieder auch aufreibt, so dass wir vor allen Dingen mit Institutionen immer wieder an Grenzen kommen, wo diese Verhaltensweisen und die Bedarfe der Kinder stark bewertet werden, natürlich. Und wo Kinder immer wieder auch ausgegrenzt werden wegen dem, was sie tun und auf einmal nicht mehr teilhaben dürfen. Und das finde ich schon hart. Das ist auch total anstrengend. Das ist nicht täglich Brot, aber es ist mit unser Alltag, dass wir uns immer wieder dafür einsetzen, Menschen auch dieses Bild zu öffnen, so um auch anzuregen, wer kann denn eigentlich so ganz individuell seinen Beitrag leisten, um Kinder im Alltag zu begleiten, die da mehr Begleitung brauchen. Und damit meine ich nicht, dass jetzt jeder Pflegekind aufnehmen soll, sondern das kann ja jeder machen, ob ich jetzt in der Schule arbeite, ob ich im Kindergarten arbeite, ob ich Nachbar bin und einfach mal ertrage, dass ein Kind vielleicht 2 Stunden schreit so und nicht direkt die Polizei anrufe. Also das kann jeder für sich im Kleinen nochmal für sich abwägen. Was könnte mein Beitrag sein, da mal Augen und Ohren offen zu halten? Und deswegen habe ich gedacht, ist das total wertvoll, hier heute mit euch darüber zu sprechen. Ja,
ja, voll gut. So Stichwort Verantwortung übernehmen, auch für andere. Ja. Ne? Das ist sowieso auch, finde ich, was gerade sehr an vielen Stellen flöten geht, weil irgendwie auch wieder, was wir so in der Schule feststellen, ich weiß nicht, ob das auch durch Corona bedingt nochmal sich alles, weiß ich auch nicht, beschleunigt hat in die Richtung, aber ich habe das Gefühl, da waren viele Familien einfach so für sich, ne? Man traf ja nicht groß andere Menschen und dieser Fokus auf sich selber und vielleicht noch auf das allerengste Umfeld, der ist irgendwie auch jetzt, wo die Welt sich geöffnet hat wieder, schon ja lange ja auch, aber der ist noch total da und das ist zu einem teilweise sehr ungesunden Egoismus geworden irgendwie und das macht vieles schwer irgendwie, so im Umgang mit anderen Menschen und wie gesagt offen sein und auch nicht nur immer fordern hier, ich brauche aber das und das, sondern auch mal was geben und so, von daher, ja. Mhm. Kann ich sehr unterstreichen.
Es ist halt ein systemisches Bild halt, ne? Das ist immer ein System, an dem man und in dem man arbeitet. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du gerade beschreibst. Es geht so verloren, dass ein System besteht halt eben aus mehreren Teilen. Und meistens, wie man so schön sagt, ist die Summe der Teile mehr als die Summe der Teile selbst, sondern das ergibt sich dann was. Und das ist Systemische. Und deswegen ist es auch, passt es hundertprozentig zum Thema Nachhaltigkeit, ist halt das an vielen Stellen, dass wir die systemischen Zusammenhänge verlieren, vergessen, nicht mehr sehen. Und dann immer nur so Partikularinteressen, so punktuell drauf gucken, immer nur so auf Einzelthemen gucken und dann meinen, da könnten wir die Sache mit lösen. Ne? Und dann, ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, aber jetzt nehmen wir das Problemkind und stecken es einfach ins Heim, dann ist die Sache doch gegessen. das löst das Problem ja nicht und das löst ja auf Dauer das nicht. Das kann ja keine Gesellschaft aushalten. Und davon gibt es auch genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo solche Sachen gemacht worden sind, die ja dann nicht funktioniert haben. So, und das ist unsere Gesellschaft, in der wir heute leben und die letzten Jahrzehnte gelebt haben, auf diesem systemischen Zusammenspiel halt funktionieren. Nur wenn ich diese Transparenz nicht mehr habe, dass das auch dazugehört und dass auch ich eine Verantwortung in dem System spiele, wie ich mich verhalte, dann wird es halt schwierig, wenn ich das nicht mehr wahrnehme.
Ja. Ja, und ich glaube schon, dass wir auch mittlerweile wieder an einem Punkt angekommen sind, wo wir mit vielen Krisen und Belastungen zu tun haben. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch mehrere Wege, aber ich habe so zwei Wege vor Augen, dass Menschen sich entweder zurückziehen und gucken, wie komme ich hier heile durch, oder dass Menschen sich verbündeln und sagen, wie kommen wir hier gemeinsam heile durch. Und das ist so der Weg, den ich mir auch wünschen würde, dass man wirklich auch, ne, was du auch sagtest, Daniel, die Verantwortung für andere mit zu übernehmen, mitzutragen und zu sagen, was können wir denn Gutes tun? Ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen so arg belastet sind durch verschiedene Strukturen, die gerade im sozialen Bereich in unserer Gesellschaft herrschen, immer mehr in den Rückzug gehen und irgendwie gucken, wie kommen sie denn heile hier durch? Und das, finde ich, ist ein Kipppunkt, wo es wirklich ungut wird. Und ja, da würde ich mich sehr vor aussprechen wollen, eher wieder zu gucken, wie mache ich das offen? Wie gehe ich nach vorne? Wie benenne ich vielleicht auch eigene Belastungen? Weil das ist ja auch in der Arbeit, dass ich denke, es ist total legitim zu sagen, ich komme an meine Grenzen und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie soll ich das hier handeln? Und alle stehen Kopf und dieses Kind bringt hier Unruhe rein, aber trotzdem nach vorne zu gehen und zu sagen, vielleicht gibt's was wir individuell bauen können. Aber auch das ist ja wieder so ein Punkt. Individuell ist zeitintensiv, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, man muss tiefer gehen. Und das sind Punkte, die es dann oft schwer machen, aber die sehr, sehr hilfreich wären und sind, wenn man den Weg dann geht. Ja.
Ja, und auch das nachhaltigkeitsmäßig betrachtet, dass auch das Soziale auch nicht ohne dem Ökonomischen funktioniert. Ich meine, das, was ihr eben gesagt hat, natürlich brauchen die Pflegefamilien Unterstützung, natürlich braucht es euch eine Institution, die das unterstützt. Und natürlich muss das ökonomisch, finanziell auch unterlegt sein. Das muss uns ja, ne? Und so ist es ja beim Ökologischen ja auch. Also wenn ich gewisse ökologische Dinge machen will, ohne dass wir sozusagen alle wieder zurück irgendwie in die Hülle wandern, brauche ich halt eben da auch, und das muss ja auch zusammenwirken. Ne? Und das ist an vielen Stellen, dieses Zusammenwirken von diesen Baustein ist halt unglaublich wichtig und dass man das akzeptiert, dass es ist. Also so, manchmal wird ja genauso wie das Ökologische ja so ein bisschen so in so eine Öko-Ecke gestellt, wird das Soziale ja auch, wir machen halt irgendwie die Linken und das sind alle, ne, und das müssen ja die machen und ich nicht. Und nee, das hat, betrifft alle. Das ist ja in der, wir legen ja Menschen soziale Wesen. Das ist ja gesellschaftlich gehört das nochmal eben dazu. Das ist nicht das, was ich einfach mir erkaufe und wegschiebe.
Ja, und das kann ja manchmal ganz entscheidend sein für einzelne Kinder. Es gibt ja so Forschungen, dass, oder ich habe es gelesen, ich weiß gar nicht, ob es Forschungen sind, aber dass schon kleine Begegnungen, positive Begegnungen mit Kindern, dass wenn ein Lehrer sagt, ey, das kannst du, oder ne, dass das schon ganz viel mit dem Selbstwert machen kann. Also das unterschätzt man manchmal. Oder ich kenne es auch aus meiner eigenen Geschichte. Ne? Es gab zwei Leute, die haben mir mehrere Sachen gesagt zu mir, die sehr positiv waren. Und das hat mir sehr geholfen, mein Leben, meinen Weg zu machen. So. Und das finde ich zum Beispiel spannend, dass man gar nicht so viel manchmal tun muss, sondern es kommt drauf an, wie begegnet man Kindern auch und kann man da auch mal was Positives reinsetzen und denen mal was sagen. Ne? Mhm. So eine positive Haltung zum Kind zu haben.
Ne? Überhaupt auch werde ich gesehen als Kind, ne?
Ja.
Was ja dann eben in den Fällen häufig nicht gegeben ist. So, ne?
Ja. Genau.
Und auch jedem Kind eine Chance zu geben. Das macht ja was mit einem, ich glaube, wenn man da ja durchgeht, auch als Kind. Mhm. Und man dann aber gut in einer Pflegefamilie aufgenommen wird und wieder die Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, dann kann ich ja wieder alles werden. Also es besteht ja dann wieder alle Möglichkeiten offen, was ja auch wieder für die Gesellschaft total super ist.
Ja, genau, das habe ich auch gerade nochmal so zum Thema nachhaltig. Also wie nachhaltig ist es, wenn ich das unterstütze, dass ein junger Mensch heranwächst mit der Idee, dass er wirklich auch ein positiver Beitrag für die Gesellschaft ist und sich nicht ausgesourced fühlt. Mhm. Und also das, denke ich, ist nicht zu unterschätzen, was wir dadurch mit bewirken, wenn einfach alle sich so ein bisschen mitverantwortlich fühlen, zu sagen, ich bin daran interessiert, dass andere sich irgendwie auch ganz wohl fühlen mit dem, wie sie hier so sind, ne? Und das ist enorm wichtig.
Ich bin da immer sehr froh, dass ich bin an einer einzügigen Grundschule.
Oh, wow.
Kleinstmögliche, was so geht. Und bin da auch wirklich gerade so Kinder, die einem dann viel abverlangen als Lehrer. Da bin ich sehr froh, dass ich eben an so einem kleinen System bin, wo eben die Kinder nicht nur irgendwelche Nummern sind. Das erlebt man dann leider, wenn man dann nachher so erfährt, wie es dann weiterging nach uns, wenn die dann ans größere System kommen und so, und dann haben die ruckzuck ihren Stempel, also will ich nicht verallgemeinern oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir an diesem kleinen System ja denen noch gerechter werden irgendwie so in vielen Fällen, ne? Und eben auch genau wissen, weil also egal, ob jetzt eine Kollegin bei mir auch als Fachlehrerin in der Klasse ist oder so, jeder kennt bei uns jeden mit dem Namen, ne? Jeder weiß sofort, wenn ich von, was weiß ich, Nikolas spreche, dann, ne? Name von der Redaktion geändert, dann weiß jeder sofort, wer ist das und so. Und wir wissen eben auch, das müssen wir uns zwar auch regelmäßig in die Erinnerung holen, aber dass eben das Verhalten, was dann eben so im Klassenraum passiert, dass das natürlich von irgendwoher kommt. Das ist ja, ne, das hängt immer mit der Geschichte irgendwie zusammen. Und natürlich ist man erst, kann man auch mal sauer sein auf ein Kind. Und das muss das Kind auch vielleicht hier und da mal spüren, aber trotzdem immer mit dem Background, okay, aber ich weiß ja, ne, was nicht alles entschuldigen soll, natürlich nicht, aber schon irgendwie wichtig, dass das Kind auch irgendwie spürt, okay, das war jetzt vielleicht gerade Mist, aber Herr Romberg kann das, glaube ich, einordnen und so, ne, irgendwie, also ja, dass man, also wie gesagt, ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich jetzt an einer 4- oder 5-zügigen Grundschule oder sowas wäre, habe ich bisher noch nicht gehabt, aber auch da, aber das ist glaube ich, dann einfach ein anderer. Ist einfach schwieriger, so jedem gerecht zu werden.
Genau, weil es, glaube ich, andere Ressourcen sind, ne? Und das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben, dass man, je weniger Ressourcen man zur Verfügung gestellt bekommt, das beantworten zu können, desto schwieriger ist es ja auch, dass Kinder da wirklich den Platz in Anspruch nehmen können, den sie dann da gerade brauchen. Und das merken wir auch. Arbeiten wir mit Kindergärten, Schulen, die gut ausgestattet sind, haben wir ganz andere Bewegungsmöglichkeiten oder die Institution selber, ne? Und das ist ja total logisch. Also das ist ja selten so, dass einer persönlich sagt, nee, das interessiert mich jetzt einfach nicht und ich drehe mich um und guck weg, sondern das sind ja oft eigene Belastungsfaktoren, die Menschen mitbringen, dass sie sagen, ich schaff's einfach nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Und dann sind es manchmal leider auch so Abwehrmechanismen, zu sagen, ich kann mich da jetzt gerade nicht mehr drum kümmern und das Kind muss gehen. Das ist ja einfach falsch so, ne? Mhm. Und das sind dann leider manchmal Folgen, die dann wirklich hart sind, so für das Kind perspektivisch. Ja.
Und wenn die Kinder jetzt in den Pflegefamilien sind, dann nehmen sie ja am normalen Leben teil, sage ich jetzt mal. Die gehen ja in die Schule, Kindergarten, was auch immer.
Im besten Falle, ja.
Ja, im besten Falle.
Das fängt schon an, genau.
Ja, und wenn es dann da nochmal zu Komplikationen kommt, zum Beispiel auf Schul- oder Kindergartenseite, kann ich mir also, oder andere Kinder, die dann da sind, irgendwie damit nicht umgehen können, dass da ein Kind in der Pflegefamilie ist und man das mitkriegt, also supportet ihr dann da auch nochmal, so in so Gespräche zu führen, vielleicht mit Lehrern oder im Kindergarten oder der Familie nochmal, der Pflegefamilie Tipps zu geben, damit umzugehen?
Ja, ist ein großer Teil auch, ne? Also wir sind oft bei Schulen, in Schulen dabei oder versuchen zu gucken, ein Verständnis zu entwickeln, was du gerade sagtest, Nina, oder du auch, sich ein bisschen in das oder in das Kind reinzuversetzen, also so eine andere Haltung zu finden zu dem Kind und versuchen da auch Anregungen zu geben, auf alle Fälle, ne? Du bist auch viel in Schulen, ne? Also wir versuchen schon da was zu bewegen.
Also punktuell da, wo Kinder sind oder auch generell geht ihr in Schulen, um aufzuklären?
Nee, punktuell. Dann individuell bei den Kindern, die wir begleiten. Mhm. Ja, also es gibt Schulen, da kriegen wir fast schon einen eigenen Stuhl im Lehrerzimmer, weil die Präsenz dann so hoch ist, weil wir... Ja, also so pauschal kann man es auch nicht sagen, aber ich merke so, das ist auch so ein bisschen so mein Herzthema, weil leider ist es oft so, wenn Schule anfängt, wird es schwierig, weil das natürlich Kinder sind, die je höher der Druck, je höher die Beschreibung von außen, je höher die Anforderungen, desto höher ist manchmal die Abwehr. So, und dann entstehen auf einmal Verhaltensmuster, die vielleicht vorher in der Intensität gar nicht da waren und die in Schule nochmal richtig ausbrechen. Und dann versuche ich da sehr für zu kämpfen, dass Schulen in dem Rahmen, in dem sie die Möglichkeit haben, das auch aushalten, weil das ganz oft so ist, dass es wieder aufhört und sich verändert und ein Kind auf einmal schafft, in so einem riesen neuen System sich doch zurechtzufinden, wenn es wieder ein Vertrauen in die Klasse, in Lehrer hat. Und genau, manchmal ist es gar nicht notwendig, aber es ist schon, finde ich, also jetzt in den Familien, die ich begleite, ja, habe ich eigentlich zu fast allen Schulen Kontakt, weil das da ja sonst einfach auch schwierig wäre für die Beteiligten, das manchmal zu verstehen oder auch Ideen zu entwickeln, wie gehen wir damit um.
Primärschule, Kindergärten oder auch, ich sage jetzt mal, Vereine, oder ja, wo das Kind sich bewegt dann.
Natürlich auch. Also eigentlich alles, was Pflegeeltern sich auch wünschen. Es gibt ja auch Bereiche, die Pflegeeltern selber abdecken und sagen, nee, da sind wir im guten Austausch, wir können das gut darstellen. Schule ist schon ein größerer Faktor, weil es einfach natürlich eine Verpflichtung ist. Also da gibt es nicht die Kann-Entscheidung, ob das Kind dahin geht oder nicht. Und weil es ja, ich sag mal, es geht ja schon darum, dass das Kind eine gewisse Leistung erbringen muss. So. Und deswegen da ganz andere Themen entstehen als im Kindergarten. Heißt nicht, dass es da nicht auch Schwierigkeiten gibt, aber deswegen ist, glaube ich, der Umfang in Schule höher. Also in dem wir da vor Ort sind und beraten, ja.
Aber das Schulsystem spielt jetzt natürlich irgendwo eine Rolle, aber die Bandbreite ist gegeben. Also es gibt Kinder, die am Gymnasium sind, an der Realschule, Gesamtschule, auch an der Förderschule wahrscheinlich, aber komplette Bandbreite. Ja,
sind alle Schulen dabei. Ja.
Und wie lange bleibt ein Pflegekind ein Pflegekind? Geht das bis 18 und dann ist man ja erwachsen und oder also natürlich hört das teilweise auch manchmal, wenn die, wie gesagt, zurückgehen auch vielleicht, aber wobei, wenn es Pflegefamilien sind, dann ist der Drops eigentlich gelutscht, oder? Dann geht es nicht mehr zurück in die Familie, oder?
In der Regel nicht. Es ist schon auf Dauer angelegt. Also auf Dauer heißt auf jeden Fall bis 18 und so wie ich den Gesetzestext verstehe, ist es auf jeden Fall auch bis zum 21. Lebensjahr. Das heißt, junge Erwachsene haben Anspruch, bis zum 21. Lebensjahr die Jugendhilfe für sich zu beanspruchen. Und natürlich kann man dann darum ringen, was ist die richtige Hilfe? Also ein Mitarbeiter im Jugendamt könnte natürlich sagen, mit 18, na, Pflegefamilie wäre jetzt aber nicht mehr das Richtige. Du kannst doch eigentlich in die eigene Wohnung und dann kommt mal einmal die Woche jemand vorbei und guckt, ob du dir genug Sachen einkaufst oder was auch immer. Ja, aber das ist natürlich schon eher in meinem Verständnis so, dass ich denke, dass jeder junge Mensch auch einen Anspruch haben sollte, über das 18. Lebensjahr hinaus diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ne?
Ja, gerade weil da ja häufig auch nochmal der Punkt ist, wo eben dann ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt und so und dann so mit Punkt 18 irgendwie quasi vor die Tür.
Ja, können wir uns ja selber mal fragen, ne? Wann waren wir so selbstständig und haben gesagt, nee, wir brauchen so gar keine Unterstützung mehr.
Ich brauche heute noch wen. Und dass ich meine Frau habe.
Ich komme auch regelmäßig vorbei. Ich
bin Wäsche waschen. Genau. Nein, das ist leider in der Praxis auch ein bisschen schwierig, finde ich. Ne, dass dann auf einmal das Jugendamt fragt, ja, was hast du jetzt vor? Kannst du schon kochen? Kannst du schon putzen? Wann willst du deine Wohnung beziehen? Und oder ich habe dann vor Augen, leibliche Kinder sitzen noch mit 22, 23 in der Familie die Pflegekinder, die müssen dann mit 18 überlegen, was oder werden gefragt, wie sieht's aus? Ne? Wollt ihr nicht mal ausziehen? So. Und ein Pflegekind, eine Jugendliche hat mir mal gesagt, ich finde das diskriminierend. Dass nur weil ich Pflegekind bin, werde ich hier so angegangen und muss auch beweisen, dass ich Waschmaschine waschen kann. So, ne? So, das ist bei den Jugendämtern jetzt Gott sei Dank nicht mehr so häufig das Thema, dass sie da den Fokus drauf legen. eigentlich geht es ja darum, der junge Mensch hat noch hat das Recht, wenn er Hilfe braucht, dass er das beantragen kann. So ist das neue Gesetz. Mhm. Und das soll auch so gemacht werden. Und in der Regel läuft es auch so, dass dann die Hilfe für junge Volljährige über 18 auch bewilligt wird vom Jugendamt. Aber es ist immer eine Auseinandersetzung, die passiert. Mhm. Ne? Und die kann auch verunsichern. Ne? Ich habe auch schon mal ein Mädchen sitzen gehabt, die fing an zu weinen im Hilfeplangespräch und sagte, jetzt muss ich meine Mama und Papa verliere ich jetzt. Ne? So. Mhm. Die Jugendamtsmitarbeiterin hat es gar nicht mitgekriegt, dass das emotional auch ganz viel berührt. Ne? Mhm. Und wir mussten das erstmal so ein Stück deutlich machen, was das auch heißt. Ne? Mhm. So. Und wie viel Bedrohung dahinter ist. Weil die Pflegekinder oft ja einfach auch noch ein paar Jahre brauchen, bis sie erwachsen sein können. Ne?
Ja. So. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige in der im sozialen Bereich eigentlich. Das ist ja, finde ich, in der Pflegefamilie um diesen emotionalen Support geht. Und der ist aber so im Gesetzestext nicht so umschrieben. Und Das ist dann manchmal auch für andere so schwer greifbar. Ja, was machen die denn eigentlich und woran kann man denn jetzt messen, dass diese Hilfe auch wirklich hilfreich ist? Weil wann fühle ich mich sicher, wann fühle ich mich gut, wann traue ich mich in eine Ausbildung zu gehen? Ist es wirklich, weil ich jetzt eine Bewerbung schreiben kann oder weil ich weiß, wenn ich diesen Platz nicht kriege und nicht schaffe, morgens aufzustehen, sind da aber Eltern im Hintergrund, die sagen, natürlich hast du hier noch das warme Bett. Ne? Und das ist dieser emotionale Support, der, wie gesagt, oft nicht so bemessen werden kann. Und das ist dann oft die Schwierigkeit, weil natürlich geht es da um Gelder. Und da werden gerne Ziele aufgestellt, müssen auch aufgestellt werden. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, kannst du den Knopf der Waschmaschine drücken. Nur das ist ja die Frage, ob das hilfreich ist, um stabil zu sein. Mhm. So, ne? Und das ist so die Schwierigkeit, vielleicht dann nochmal im Erwachsenwerden für Pflegekinder.
Du sagst, da steht ja nicht so niedergeschrieben. Kennt ihr Nico Semsrott?
Nee.
So ein Comedian, der auch damit mit seiner eigenen Depression spielt. Und der hat in einer seiner Stand-up-Nummern, ganz am Anfang irgendwie hat er die Leute gefragt, wisst ihr, wie oft das Wort Liebe im Grundgesetz vorkommt? Was für 300 Mal? Nee, auf alles falsch und so. Einmal im Wort Kriegshinterbliebenen.
Mhm. Oh.
Ja. Harter Tobak, ne? Aber ja. So, das irgendwie passt so. Das Emotionale das ist halt dann fehlt.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Ja, und wie gesagt, kann immer schwer umschrieben werden. Ich glaube, das ist auch das Schwierige im sozialen Bereich, dass es manchmal nicht so immer so ganz fassbar ist. Worum geht's denn eigentlich und was bringt uns jetzt voran? Mhm. Und das, glaube ich, fordert viele Menschen, das finde ich auch verständlich. Das macht es manchmal schwierig.
Ja, aber jetzt fernab von diesem Schwierigen. Also jetzt mal so langsam, vielleicht müssen wir mal zum Ende kommen, sonst haben wir hier wieder eine Herr-der-Ringe-Folge. Weißt genau. fand ich das total wertvoll und also erstmal cool, dass ihr da wart und noch da seid natürlich. Ich will jetzt nicht, dass das in 20 Sekunden vorbei ist, aber ich habe die ganze Zeit so währenddessen immer gedacht, das ist eigentlich genau das, was, ich hoffe, das kommt auch bei euch Hörern da draußen an, das, was man gerade so braucht. Ich stelle das fest auf Social Media, man wird immer zugeballert, selbst irgendwie Instagram war ja vergleichsweise noch ein fröhlicher Ort, aber auch da hört man immer schlechte Nachrichten, immer nur schlechte Nachrichten. So, und jetzt zwinge ich mich immer schon dazu, dass man so diesen Seiten wie Good News oder so, dass man da auch mal irgendwie, ne, dass man denen folgt und dann auch mitkriegt, okay, das Ozonloch schließt sich schneller als irgendwie gedacht und so, juhu. Da ist doch was Gutes und so. Und jetzt von euch das so zu hören, auch so gerade, dass ihr selber sagt, ey, wir sind nicht hier voll im Stress, sondern wir sind da gelandet, wo man uns Zeit gibt für diese wichtigen Prozesse und so. Und was ja auch einfach für die Kinder total wichtig ist. Das hört sich irgendwie alles so gut nachgedacht und gesund irgendwie an. So. Und das ist auch wieder so ein Ding, was mir jetzt gerade Hoffnung macht, dass ja nicht alles irgendwie schief läuft. Also danke dafür.
Ja, gerne.
Gerne.
Ist voll gut.
Ist euch denn noch etwas wichtig, was ihr noch mitteilen möchtet?
Ja, ich glaube, das, was ich noch mitteilen möchte, ist, dass ich so diesen Gedanken nochmal mitgeben möchte, dass es immer einen guten Grund gibt. So. Und also immer, wenn jemand etwas tut, also nicht nur Kinder, dass es immer einen guten Grund dafür gibt, warum er das tut und vielleicht einfach mal so die Einladung dazu, sich dafür zu interessieren. wenn man die Zeit hat oder die Möglichkeit, innerlich oder auch mal auf jemanden zuzugehen und zu gucken, was ist denn der gute Grund dafür. Und ich glaube, das ist so in der Begegnung mit anderen auch hilfreich. Ja, das wollte ich noch loswerden. Und das ist ja auch sehr schön mit euch fand. Ja,
ja, danke.
Ja, ich finde das so locker hier. Das ist gut, einfach erzählen zu können. Ne? Und mir liegt am Herzen einfach, mir fällt die ganze Zeit das Wort Menschlichkeit ein, dass das eigentlich für mich sehr, sehr wichtig ist in diesen Zeiten, wo auch vieles ja abgespalten wird und wo Leute ausgegrenzt werden oder verurteilt werden. Und für mich ist, sind so Pflegefamilien so ein kleiner Mikrokosmos, wo was anderes passiert, die das ja eigentlich leben. Ne? So ja, eine Liebe zu leben und eine Menschlichkeit und ein Verständnis. Und ich glaube, das brauchen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unheimlich viel, damit noch damit wir noch miteinander leben können. So. Und deswegen arbeite ich da auch gerne, weil ich das auch manchmal auch immer wieder mitkriege, wenn eine Pflegemutter da mit dem Herz sitzt und sagt, ja, es ist zwar hart jetzt gerade, aber ich bleib dran und ich versuche es, wo ich denke, wie stark, ne, was das für eine Qualität ist. Und das finde ich gut, wenn das ein bisschen so bekannt wird, was Menschen da so machen. So. Mhm.
Das hast du schön gesagt.
Ja, danke. Ja, dann jetzt, okay. Dann mach du mal ein Schlusswort oben drauf. Das wird schwierig.
Nee, vielen Dank für den tollen Austausch. Ich finde, da war viel drin, was auch noch über das Thema hinausgeht. Und mir hat es total Spaß gemacht, auch dazu zu hören und auch dieses soziale Thema näher zu beleuchten. Also, wer weiß, gerne wieder. Also, wenn euch nochmal was einfällt. Ansonsten schauen wir uns auch nochmal um, wenn es sonst noch so da draußen gibt im Umfeld, auch im sozialen Kontext, weil ich finde, ja, auch jetzt, auch blöd mit der Jahreszeit jetzt, aber trotzdem ist es ja so, in der Jahreszeit, in der wir uns befinden, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht nochmal die Zeit zu haben, genau über die Dinge nachzudenken, so wie ihr es gesagt habt. Das finde ich schön.
Ja, gut.
Gut, sind wir alle zufrieden, würde ich sagen, ne?
Super. Okay.
Sehr schön. Vielen Dank für den Besuch. Und ja. Ihr da draußen und wir hören uns bald wieder. Tschüsschen.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Kannst du eigentlich auch selber machen.